Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch, euer Podcast hier auf hardwarewartung.com. Und ich habe hier wieder mein privates Stell-Dich-Ein mit Yusuf. Hallo Yusuf, grüß dich.
Hallo Christian, schön dich wiederzusehen.
Ja, ebenso, ebenso. Und du hast es angekündigt und du hast es wahrgemacht. Du hast tatsächlich etwas vorbereitet zum Thema Quantencomputing. Das wird unser Schwerpunkt sein heute. Und wir sind schon alle sehr gespannt, ob wir es verstehen werden. Also du hast es verstanden, hast du mir gesagt. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir es auch alle verstehen werden.
Ja, das muss man relativieren mit ich habe es verstanden. Ich habe das verstanden, was man verstehen kann. Und das, was man nicht verstehen kann, das verstehe ich auch nicht.
Gut, aber das klingt doch zumindest schon mal hoffnungsvoll. Okay, weil das Ganze ja auch den nötigen Raum in unserem Podcast benötigt, würde ich sagen, starten wir mal mit einem kurzen und knackigen News-Überblick zunächst, damit dann nachher genug Zeit noch bleibt. Und da wäre zunächst einmal Anthropic zu nennen. Da gab es ja jetzt auch verschiedene Urheberrechtsklagen, weil Anthropic hat ja Bücher verwendet zum Trainieren seiner Modelle und von Claude. Diese Bücher hat Anthropic aber auch auf, sagen wir mal, nicht ganz einwandfreie Weise erworben. Also aus irgendwelchen Bibliotheken, die, sagen wir mal, zumindest nicht den Kauf der Bücher implizieren. Und jetzt gab es da praktisch eine Einigung vor Gericht, die besagt, dass Anthropic, glaube ich, $3,000 pro Buch zahlen muss, was die verwendet haben. Ja, und während jetzt die einen sagen, ja, super, ne, also jetzt endlich werden die Verfasser belohnt für die Verwendung, sagen andere, ah, das war jetzt aber sozusagen der Schritt in den Abgrund und das öffnet jetzt Tür und Tor für weiteren Missbrauch. Ja, also auf welcher Seite dieser Bewertung stehst du?
Also ich fand es ja ganz lustig. Ich habe mir mal dieses das Urteils das den Ur das Urteil durchgelesen und dieses Fair Use Prinzip in den USA ist ja sehr lustig. Du könntest jetzt hergehen und in irgendeinen Vintage Laden gehen und dort gebrauchte Bücher kaufen, die abkopieren und dann in dein Modell reinfüttern, dann wär's Fair Use. Aber wenn du so eine Library von zusammenkopierten Büchern, wo du nicht genau weißt, wo der Ursprung her ist, dann kannst du verklagt werden. Also es ist schon dubios. Und ich meine, dass sich da dann Anthropic nicht auf das Gerichtsurteil einlässt. Also es ist ja eine Einigung gewesen. Ne? Es war ja kein Urteil, sondern die haben sich ja geeinigt. Und letztendlich 1,5 Milliarden müssen die jetzt blechen, was ja eigentlich recht viel ist, gerade wenn man irgendwie so ein Startup ist und das jeden Cent braucht für irgendwelche Chips. Aber also ich fand diese Logik mit den Fair Use fand ich absurd. Ich glaube, ich mache einfach so einen Gebrauchtbuchladen in den USA auf und verkaufe dann diese Bücher von OpenAI oder so.
Ja, man muss ja dazu sagen, dieses Fair-Use-Prinzip, das stammt ja aus dem Jahr, glaube ich, 1976 und wurde seitdem überhaupt noch nicht geändert. Also da hat man natürlich noch ganz andere Voraussetzungen gehabt als heute. Also bedarf wahrscheinlich auch mal einer Überarbeitung.
Ja.
Ja, aber man muss es auch relativiert sehen. Also ich meine, diese 1,5 Milliarden, die jetzt da Anthropic zahlen muss, die sind natürlich im Vergleich zu den Investitionen, die das Unternehmen sonst so tätigt, trotzdem Peanuts. Und außerdem hätte es auch noch viel schlimmer kommen können. Also im schlimmsten Fall hätte das ja die Existenz des Unternehmens auch in Frage stellen können, je nachdem, was da bei dem Gerichtsverfahren rausgekommen wäre. Also ich glaube, die sind ganz glücklich drüber, ne?
Glaube ich auch, ja.
Ja. Okay, gut. Dann kommen wir zur nächsten Meldung. Und das fand ich auch spannend, denn OpenAI hat in einem recht ausführlichen Blogbeitrag erklärt, warum es bei seinen Modellen zu Halluzinationen kommen kann. Ja, ich habe mir das mal durchgelesen. Und sie sagen zunächst, ja, also erstmal ist bei GPT-5 die Anzahl der falschen Antworten deutlich geringer als bei den Vorgängermodellen. Aber sie haben vor allem auch beschrieben, warum es denn überhaupt so häufig zu diesen fehlerhaften Antworten kommt. Und das Prinzip ist einfach ja die Art und Weise, wie diese Modelle trainiert werden, beziehungsweise wofür diese Modelle belohnt werden. Ja? Also es ist ja so, dass in diesem Pre-Training-Verfahren falsche Antworten automatisch null Punkte, keine Antwort zu geben, bringt automatisch null Punkte. Ne? So, kennen wir ja aus Multiple-Choice-Tests. Wenn du jetzt aber versuchst, einfach eine Antwort zu raten und du hast halt durch Zufall Glück, ja, zum Beispiel, wann ist der Geburtstag von XY, dann hast du ja immer eine Chance von 1 zu 365 ein Viertel recht zu haben. Und dann kriegst du immerhin in einer geringen Zahl der Fälle kriegst du eine Belohnung. So, ich glaube, das ist letztendlich der Kern des Ganzen und das hat OpenAI auch so beschrieben. Sie fordern dann letztendlich die Pre-Training oder die Belohnungsverfahren umzustellen, auch die Bewertungsverfahren im Sinne, dass falsche Antworten, dass leere Antworten auch honoriert werden. Ich kenne das noch aus meinem Studium früher. Wir hatten da tatsächlich so ein paar abgefahrene Bewertungsverfahren bei Multiple-Choice-Tests. Da war es nämlich wirklich so, entweder du hast für eine leere Antwort, also wenn du es nicht beantwortet hast, hast du tatsächlich auch Punkte gekriegt. Für eine falsche Antwort dann keine und für die richtige dann halt entsprechend mehr Punkte. Ich habe aber auch mal eine Klausur geschrieben, da hast du für eine falsche Antwort Negativpunkte gekriegt, für eine leere Antwort 0 und für eine richtige Antwort Positivpunkte. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten da, das so zu beurteilen. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Bin mal gespannt, ob sich da was ändern wird in nächster Zeit. Wie würdest du es einschätzen?
Ja, ich meine, ich glaube, wir wissen alle, dass halt LLMs und ich glaube, jeder, der sich länger damit beschäftigt, der hat sich auch schon längst damit abgefunden, dass diese Halluzinationen oder Fehlinformationen einfach implizit sind. Und ich glaube nicht, dass es wirklich ein gutes Verfahren gibt, um das zu reduzieren, außer mehrere Schleifen zu drehen und Fact-Checking irgendwie damit reinzubringen. Also das heißt, außerhalb des Trainingsmodells, ne? Weil ich glaube, in den Trainingsdaten oder in den Incentivierungsmodellen das tatsächlich dann einzubauen, ja, ich meine, irgendwann einmal gibt er dann gar keine Antwort mehr. Ne? Also wenn du ihn dafür bestrafst, dass er falsche Antworten gibt, dann gibt er halt gar keine Antworten mehr, weil das ist halt Verlustaversion ist immer so die höchste Strafe. Ja, das ist ja auch bei uns Menschen so. Und ich glaube, auch diese Algorithmen ticken ähnlich. Das heißt, eigentlich kannst du diese Halluzinationen nur dann eindämmen, wenn du irgendwie im Post-Training oder im Thinking-Modus dann irgendwelche Fact-Checks oder noch Schleifen rundherum drehst, wo du quasi noch irgendwas drüber laufen lässt und sagst, ist das denn wirklich, stimmt das denn, was da gesagt wurde? Also das ist, glaube ich, meiner Meinung nach eher der Weg. Und das ist ja auch das, wie es auch letztendlich mit den höheren Modellen. Also GPT-5 ist ja jetzt nicht, es halluziniert weniger einerseits, weil es einfach viel mehr Daten hat. Dadurch, dass es viel mehr Daten hat, weiß es viel mehr und kann dementsprechend viel genauer antworten. Und das ist ein Weg, um Halluzinationen zu verhindern. Und auf der anderen Seite haben sie halt noch Mechanismen eingeführt, die halt dieses Fact-Checking noch machen in dem Thinking-Modus. In dem Thinking-Modus macht er weniger Fehler als in dem Spontan-Modus. Ne? Also
Eine Möglichkeit wäre vielleicht noch, dass man den Modellen oder einfach sagt, gib mal an, wie zuversichtlich du bist, also dass die Antwort richtig ist. Das könnte man ja auch machen, dass man sagt, dass er zumindest mal so in unsere 3-4 Abstufung sagt, ich bin mir sehr sicher, ich bin mir ziemlich sicher, ich bin mir unsicher oder keine Ahnung, sowas, ja. Dann kann man das ja schon mal einschätzen.
Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, wenn du so ein LLM hast, ne? Weil ist ja keine Vektordatenbank, sondern das ist ja ein neuronales Netz, das ja dann nicht deterministisch etwas ausspuckt. Ja? Also du wirst ja nicht zweimal dieselbe Antwort kriegen in der Regel, sondern es läuft durch das neuronale Netzwerk und dann kommt ein Ergebnis raus. Und da kannst du halt eher schlecht sagen, okay, Stufe 3 oder Stufe 2. Ja, also stimmt. Ich glaube, du musst das dann in mehreren Durchläufen einfach machen. Ne?
Ja, genau. Ja, also auf jeden Fall interessant und auch finde ich gut, dass da so ein bisschen für Transparenz gesorgt wird, weil ja, wir kennen ja auch das Problem, dass viele die Antworten, die sie halt bekommen von ChatGPT, dass sie die einfach für bare Münze nehmen, ohne sie weiter zu hinterfragen. Und ich glaube, da ist noch so ein bisschen Aufklärungsarbeit notwendig, um da vielleicht auch noch ein bisschen mehr das Bewusstsein zu schaffen. Ja. Ja, wenn wir noch so ein bisschen bleiben beim Thema KI und falsche Antworten, beziehungsweise eher Fake-Antworten, da bin ich noch auf einen interessanten Beitrag gestoßen, auch wiederum betreffend Sam Altman, OpenAI. Und der hat sinngemäß gesagt, dass ja, Social Media mehr und mehr durch KI-Bots zum Fake werden. Ja, also Hintergrund war, glaube ich, der Wechsel auf GPT-5, und da gab es ja auf Reddit ziemlich viele auch negative Kommentare, und es hat sich wohl rausgestellt, oder es besteht zumindest der starke Verdacht, dass viele von diesen negativen Kommentaren, dass die gar nicht von Menschen erstellt wurden, sondern ja, dass die halt, dass die KI-basiert sind. Ich meine, wir wissen ja, dass das Social Media schon auch vor diesem KI-Hype Probleme hatte mit irgendwelchen Bot-Antworten und Bot-Posts. Und das Ganze wird jetzt natürlich noch deutlich verschärft, die Situation. Und man kann sich wirklich nicht mehr sicher sein, weil einfach auch die Textqualität so gut geworden ist, die man bekommt von den Bots. Man kann sich also nicht mehr sicher sein, dass jetzt hier wirklich ist ein Mensch ist, mit dem man hier kommuniziert oder von dem man etwas liest. Könnte fast so weit gehen, dass zumindest ein Teil der Menschen den sozialen Medien den Rücken kehrt oder das Vertrauen entzieht, weil sie halt sagen, ich will sicher sein, dass ich mit Menschen spreche. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich könnte mir vorstellen, dass das schon ein Problem sein könnte für die Plattform, oder? Wie siehst du das?
Ja, ich meine, ich glaube, das ist tatsächlich einfach ein großes Risiko für Social Media und auch viele anderen. Also auch für Werbung oder Marketing, ja, oder Kundenkommunikation. Ich glaube, dass du hast halt tatsächlich, du musst irgendeinen Mechanismus finden, der identifiziert, dass du mit echten Menschen jetzt wieder redest. Ja, das heißt, das ist ja dieses WorldCoin-Versprechen vom Sam Altman, der ja irgendwie so eine Art Identifier, quasi Unique Identifier für Menschen schaffen will, wo man halt sagen kann, okay, diese Antwort ist jetzt tatsächlich von einem Menschen, und zwar von dem Menschen, der behauptet, es zu sein. Ich glaube, das ist alles, was je stärker in die Automatisierung geht oder in die Standardisierung von Antworten, von Dingen, also da irgendwann fehlt dann die Authentizität und dann sind die Leute gelangweilt, ne? Weil sie haben dann einfach keinen Incentive, sich das anzuschauen, weil sie nicht wissen, ist es echt, ist es nicht echt, hat es Bedeutung, hat es keine Bedeutung. Das ist ja, ich meine, das ist ja dasselbe Thema wie diese ganzen Rechten, die Medien ausschalten, ne? Wo sie dann überall behaupten, das ist Fake News, Fake News, Fake News, und stecken irgendwelche Interessen dahinter. Und wenn jetzt nur einmal festgestellt wird, dass tatsächlich da die Daten falsch sind, dann wird gleich dem gesamten Medium nicht mehr getraut. Und dann konsumieren die Leute nicht mehr journalistische Texte oder journalistische Nachrichten, weil sie dann sagen, okay, es ist ja eh alles nur Fake News und alles ist irgendwie Eigeninteresse oder was auch immer. Und ich glaube, das kann dir in Social Media genauso blühen. Und das tut's bereits, ja. Also, warum bin ich aus Facebook raus? Warum bin ich aus Instagram raus? Weil es mich einfach nervt, diese ganze Show. Und alle tun so, als wären sie irgendwie, als würde ihnen die Sonne aus dem Arsch scheinen. Das will doch keiner sehen, oder?
Ja, TikTok ist auch ganz schlimm übrigens, aber jetzt vor allem eher, weil man da so stark in so eine Filterblase reingezogen wird. Also du musst da nur irgendwie 2-3 Mal irgendwie ein Thema dir länger anschauen oder so und dann ist alles wirklich so sehr eng zugeschnitten auf das, ja. Und plus, du siehst das ja schon 3 Kilometer gegen den Wind, riechst du das, ja, dass das entweder Fake oder KI oder beides ist. Ja? Also ja. Ganz schlimm, ja. Ich nutze TikTok gar nicht mehr. Ich habe eine Zeit lang, war das wirklich für mich so ein Zeitfresser, weil ich dann immer mich so ein bisschen verloren habe, so durchscrollen, aber es geht nicht mehr. Also das ist echt, also das, wie soll ich sagen, das beleidigt meinen Geist so ein bisschen inzwischen, ja.
Ja, es ist auch oft diese Engagement aus, ne? Also, ja. Dass du da irgendwie weiter Doomscrolling, ne?
Ja, genau.
Solange bis dir die Daumen abfallen.
Doomscrolling, ja. Könnte man sagen, ja.
Genau. Also, Doomscrolling,
ja. Jetzt habe ich es verstanden. Man wird ja dumm davon. Es ist einfach so, ja. Also das Gehirn wird ja komplett irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich schrumpft das Gehirn, wenn man das zu viel macht. Und so, zumindest fühlt sich so an, ja.
Ja, also wie gesagt, ich bin raus aus den Social Media. Es gibt noch eine Plattform, die ich bespiele, das ist LinkedIn.
Genau, geht mir auch so.
Das ist das Einzige. Auch das wird aber immer unerträglicher, muss ich leider sagen. Aber ja, das ist halt auch Business Need. Dass da,
ja, klar.
Da bleibe ich so lange bis mir wirklich dann zu blöd ist.
Ja, mal gucken, was vielleicht kommt ja mal irgendwann was Tolles, Neues. Ich sehe zwar noch nichts, was da an die Stelle treten könnte, aber wird bestimmt passieren. Genau. Gut, ja, noch ein Thema, was wir zumindest kurz ansprechen müssen. Wir hatten ja jetzt die letzten beiden Ausgaben, glaube ich, die wir zusammen gemacht haben, hatten wir sie immer mal wieder von Intel, ne? Also Intel, wo ja wirklich gerade der Haussegen schief hängt und wo eigentlich gerade nicht viel gut läuft. Und ja, da gab es ja jetzt auch wieder eine interessante Personalie. Nachdem ja jetzt zunächst der im März der CEO Lip-Bu Tan gegangen wurde, ja, ich glaube wegen auch irgendwelcher Verbindung nach China, wenn ich mich richtig erinnere, oder mutmaßlicher Verbindung nach China, muss man ja sagen, wird jetzt auch Michelle Johnston Holthaus, ihres Zeichens CEO Intel Products, ihre Position räumen und als sogenannte strategische Beraterin nur noch tätig sein. Ohne dass ich jetzt da zu tief reingegraben habe, aber zeigt mir das doch dieses Wechselkarussell, was da passiert, dass da gerade nicht so gut läuft, oder? Wie siehst du das?
Also es ist mir ein Rätsel, warum. Also ich sage nur Trump. Also mehr kann ich da auch nicht wirklich dazu sagen. Trump ist der Einzige, der diese Bude am Leben hält, ja, mit seinen Investments und halt jetzt mit dem quasi mehr oder weniger Versprechen, dass sie da die Kunden auch ankarren. Nicht nur, dass sie ihr Managementproblem lösen wollen und ihre Inkompetenz in der Entwicklung, in der Chip-Entwicklung, und jetzt wollen sie auch noch quasi denen die Kunden ankarren. Und der einzige Grund, warum diese Bude noch existiert, ist, weil das irgendwie politisch am Leben erhalten wird. Warum auch immer. Also irgendwer hat da wohl auch ein größeres Interesse daran. Aber ehrlich, Intel ist wirklich schon lange tot. Und jetzt wird irgendwie dieser tote Gaul noch weiter geritten. Vielleicht erholen sie sich irgendwann einmal. Vielleicht schaffen sie auch irgendwann die Kurve. Aber Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass diese Spitzenwechsel halt alle sehr politisch motiviert sind, dass die halt alle auf Linie sind mit dem Trump, weil ja der Trump auch derjenige ist, der hier dann mehr oder weniger ansagen wird, wie es weiterlaufen soll. Ja. Weil das wird jetzt hier aller Maastrichts Plan die Produktion von Chips in den USA weiter treiben. Ja. Also für den Sozialismus. Ja. Aber ja, also das ist mir alles sehr, sehr ein Rätsel, warum das alles hier gerade und warum Intel hier so eine große Rolle spielen soll. Ja, es gibt wirklich viele, viele, viele da draußen, die das besser können und auch im Griff haben.
Zum Beispiel Broadcom, oder? Also das ist ja auch noch ein Thema, was wir kurz ansprechen können. Da gibt es, glaube ich, einen ziemlich großen Deal mit OpenAI. Die wollen ja eigene Chips produzieren lassen, weil sie auch einfach einen riesigen Bedarf haben. Hast du da ein paar Details dazu?
Ja, fand ich ganz lustig. Also es hat ja weder Broadcom noch OpenAI jetzt bestätigt, bis jetzt zumindest. Es gibt Gerüchte, dass es ein großer Kunde hat jetzt Chips bei Broadcom bestellt im Wert von 10 Milliarden. Und eigentlich sind sich alle ziemlich einig, dass das OpenAI sein muss. Und das ist jetzt aus mehreren Richtungen interessant. Erstens einmal, also Broadcom ist ja nicht unbedingt bekannt für seine Chips fürs Training, sondern eher für seine Inference-Chips. Das heißt, alle, die bei Broadcom Chips produzieren lassen, lassen dort in der Regel Inference-Chips bauen. Das heißt, die Chips, die zum Betrieb von bereits vortrainierten Modellen benötigt werden. Das sagt mir, dass OpenAI nicht mehr bereit ist, für den Betrieb diese Nvidia-Chips zu kaufen, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis sich einfach nicht mehr rechnet und ihnen auch die Kohle ausgeht. Ja, also, und wenn man sich jetzt, also es gab jetzt irgendwie auch einen Bericht über die Burn Rate von OpenAI, und die soll dieses Jahr irgendwie bei 6 Milliarden liegen und dann bei 19 Milliarden und irgendwann bei 80 Milliarden. Ja, und wenn man sich das vorstellt, das ist die Burn Rate, das heißt, abzüglich des Revenues zusätzlich Geld, das sie noch verbrennen. Ja? Und der Revenue wächst ja auch noch um 300%. Ja? Also dieses Jahr werden die irgendwie so 13, 14 Milliarden machen und dann noch eine Burn Rate. Das heißt, die haben 20 Milliarden verbrennen die Kohle. Ja? Und jetzt kriegen die aber nur 20 Milliarden über das Fundraising. Wenn dann alles passt, vielleicht 40 Milliarden. Das heißt, wenn sie jetzt diese Umstellung schaffen von auf eine Private Company, ja, also von diesem Non-Profit zu einer For-Profit Company, dann haben sie 40 Milliarden. Das heißt, sie haben eine Run-Rate von 2 Jahren. Und wenn sie es nicht schaffen, haben sie eine Run-Rate von 1 Jahr oder also nicht einmal 1 Jahr, ja. Und das heißt, es kann sehr schnell Klappe zu, tot. Ja? Nee. Also und jetzt kommen halt alle Effizienzmethoden, um entweder Revenue zu steigern oder halt Kosten zu reduzieren. Aber ich weiß nicht, ob es zielführend ist, jetzt nochmal 10 Milliarden rauszuballern für Chips. Ja? Aber halt, das ist halt jetzt ihre letzte Option. Ja. Also das ist alles, also da sieht man, dass sich Dinge schnell überschlagen können einfach, ja.
Das ergibt eigentlich nur dann Sinn, wenn sie wirklich die Weltherrschaft anstreben, oder? Dann leuchtet genau. Das irgendwie ein. Oder wenn sie halt wirklich die Ersten sein wollen, die allgemeine künstliche Intelligenz schaffen wollen.
Genau, und ich glaube, that's the game. Ja? Also ich glaube, die rechnen tatsächlich irgendwie mit diesem allgemeine künstliche Intelligenz-Thema. Wobei keiner mehr irgendwie wirklich damit rechnet, also zumindest nicht mit Large Language Models. Mhm. Aber ja, ich meine, OpenAI glaubt noch dran und sie müssen auch dran glauben, weil sie haben den Rücken zur Wand. alle treten sie von allen Seiten. Sie sind nicht mehr die Vorreiter. Auch wenn sie jetzt sicher den größten Revenue im AI-Business weltweit machen. Also sie sind sicher das Unternehmen, das den größten AI-Revenue macht. Aber halt Anthropic ist ihnen auf den Fersen, Google ist ihnen auf den Fersen und ja, XAI hat dasselbe Problem wie OpenAI. Und Mistral ist, ja, das ist halt Eurogame, ja. Aber das war es dann auch schon. Ne? Da kommt jetzt die große Konsolidierungswelle. Und dann schauen wir mal, wer alle bei Reise nach Jerusalem auf den Tisch, auf den Sesseln sitzt.
Ja, ich denke mal, ein paar werden da auf jeden Fall auf der Strecke bleiben. Und mal schauen, wen es erwischt.
Ja, bin schon sehr
Ja.
gespannt. Nächstes Jahr wird sehr spannend, glaube
Ja.
ich.
Ja, vor allem, weil ich das Gefühl habe, irgendwie, dass jetzt so diese exponentielle Entwicklung oder diese Quantensprünge, dass die jetzt in den letzten Wochen zumindest mal ausgeblieben sind. Ich weiß nicht, wie dein Eindruck war. Das heißt also, irgendwie dieses technologische Wachstum und man staunt, man kommt aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Da bin ich jetzt so ein bisschen raus aus dieser Schleife. Also es ist jetzt eher so, wie soll ich sagen, ja, es hat sich jetzt etabliert, aber vielleicht kommt auch irgendwann jemand mit der Nadel und piekst in diese Blase rein und es macht Puff. Ja. Kann auch
Ja,
sein.
es gibt immer noch Dinge, die also Modelle wie Nano by Niner, ja, die ganz neue Use Cases jetzt überhaupt ermöglichen. Ja. Es war ja auch als ChatGPT ihr Bildmodell rausgebracht haben, als Google das WO3 rausgebracht hat. Es gibt schon noch immer wieder so, aber das ist jetzt alles nicht mehr im Kernmodell. Ne. Es geht jetzt eher so um diese Multimodalität. Es geht darum, wie Kontext organisiert wird, wie agentifiziert wird, wie Tool-Usage richtig funktioniert. Also um das Ganze rundherum. Aber in den Kernmodellen tut sich jetzt nicht mehr so viel. Ne? Also jetzt wird quasi nur noch mehr optimiert, optimiert, optimiert. Und ja, also vielleicht kommt jetzt wieder was, ja, und das kann schon sein. Vielleicht springt morgen jetzt mit Google Gemini 3 raus und dann denken wir alle, wow, ja. Aber ja, noch, aber es wird auch immer schwieriger, uns zu beeindrucken. Ne? Das
Das
ist
stimmt,
halt auch das
das kommt
nächste
natürlich
Thema.
dazu. Unser Erwartungsniveau wird auch immer höher dann und das zu erreichen wird immer schwieriger. Ja, aber vielleicht können ja, pass auf, Achtung, Überleitung, vielleicht können ja Quantencomputer irgendwann uns wieder in dieses Erstaunen ersetzen und versetzen. Jetzt bin ich fast versucht, mir noch eine Tüte Popcorn zu holen, weil ich jetzt sehr gespannt bin auf deine Ausführungen.
Genau, Achtung, jetzt kommt der dicke, lange Monolog.
Genau. Also,
Also,
Trommelwirbel und schieß los.
Kopfhörer an, in die Senkrechte und also ja, Quantencomputer, warum wollen wir überhaupt über Quantencomputer reden? Ich habe das Gefühl, die Medien überschlagen sich gerade, was Quantencomputer angeht und das halt gerade so viel, es passiert gerade so viel und jeder sagt, ja, es ist jetzt schon alles quasi kurz davor, dass es quasi wird. Ähnlich wie es bei Fusionsreaktoren ist. Und letztens war ich bei unserem AI Community-Treffen. Und da hat mich halt einer darauf angesprochen und sagt, ja, weißt du wie, wo wir gerade mit Quantencomputern stehen? Und dann haben wir halt ein bisschen über Quantenalgorithmen gesprochen. Und dann war ich angefixt, ja, weil er wusste es nicht, ich wusste es nicht und beide waren wir Halbwissende und keiner wusste so wirklich, wie es funktioniert. Also auch heute, also Achtung, Disclosing, ich bin kein Quantenphysiker, ich habe keine Physikerausbildung, ich habe keinerlei Anspruch auf Korrektheit. Alles, was ich euch erzähle, ist selbst angelernt. Ich war schon mal bei der Physik-Olympiade, aber schon lange her. Aber Quantencomputing und Quantenphysik ist eine ganz andere Welt. Aber jetzt fangen wir mal an, damit wir überhaupt verstehen, wie Quantencomputer funktionieren, müssen wir überhaupt mal verstehen, wie überhaupt klassische Computer funktionieren. Und jetzt fange ich wirklich bei ganz klein an, also die kleinste Informationseinheit beim klassischen Computer ist das Bit. Also Bit heißt auch übersetzt Binary Digit, also für alle, die es nicht gewusst haben. Und ein Bit kann natürlich 0 und 1 sein. Das haben alle schon mal gehört. Man kann jetzt mehrere Bits hintereinander schalten und dann kann man theoretisch mit so vielen Bits eigentlich jede Zahl oder jedes Zeichen oder jeden Buchstaben darstellen. Das heißt, man kann dann einfach sagen, okay, ich habe jetzt 2 Bits, damit kann ich 4 Zustände herstellen. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Das wäre dann 0, 1, 2, 3 in Dezimalstellen. Und mit 3 Bits kann ich schon 8 Zustände darstellen, mit 4 Bits kann ich 16 und so weiter. Das heißt, es ist immer 2 hoch der Anzahl von Bits, so viel Zustände, also so viele Zahlen kann ich damit ausdrücken. Und wenn ich jetzt 7 Bits habe, dann kann ich auch theoretisch das gesamte Alphabet darstellen. Das ist der sogenannte ASCII-Code. Ja? Also wer das schon mal gehört hat, also im ASCII-Code sind alle Buchstaben, alle Sonderzeichen, Punkt, Beistrich, was auch immer drinnen. Das heißt, mit 7 Bits kann ich schon unsere Sprache wiedergeben. Ja? Und mit Bits kann man jetzt auch rechnen. Und wie funktioniert das jetzt? Also das funktioniert mit sogenannten logischen Schaltungen. Also weiß nicht, wer schon mal Logikvorlesung gehabt hat, aber es gibt es eben so logische Schaltungen. Man kann jetzt eben Bits miteinander verknüpfen und mit einer logischen Schaltung und dann purzelt ein Ergebnis hinten raus. Ja? Also was ist eine logische Schaltung? So logische Schaltungen nennt man auch Gatter. Das heißt, vielleicht habt ihr schon mal gehört vom Und-Gatter oder vom Oder-Gatter. Also ein Und-Gatter sieht so aus, du hast zum Beispiel 2 Eingänge und einen Ausgang. Und wenn bei beiden Eingängen eine 1 steht, ist der Ausgang auch eine 1. Und wenn bei einem Eingang eine 1 und bei dem anderen 0 ist, dann ist es 0. Also 1 kommt nur dann, wenn in beiden eine 1 ist. Und dann gibt es ein Oder-Gatter. Ein Oder-Gatter sind auch wieder 2 Eingänge, ein Ausgang. Das heißt, da würde schon reichen, wenn eines der beiden Eingänge eine 1 ist, dann ist der Ausgang auch eine 1. Und wenn man jetzt diese Gatter auf kluge Weise miteinander kombiniert, also es gibt nicht nur Und- und Oder-Gatter, es gibt auch verschiedene andere Gatter, C-Not-Gatter, Not-Gatter, was auch immer, dann kann man damit rechnen. Ja, also wenn man jetzt diese Gatter so zusammenschaltet, also so zusammenstellt, dass dabei eine Rechenoperation herauskommt, dann nennt man das Ganze Prozessor. Ja. Also das ist sozusagen der Prozessor, von dem immer alle reden. Das ist quasi einfach eine Rechenoperation, die mit Gattern zusammengestellt wurde. Also, und wie werden jetzt diese Bits zusammengestellt? Also was ist das eigentlich? Also Nullen und Einsen, wie kann man sich das vorstellen und wie kann man damit rechnen? Theoretisch kann man Bits in allen möglichen Dingen machen. Also Licht an, Licht aus, 0 und 1. Wasser an, Wasser aus, Hände rauf, Hände runter. Ja? Also du kannst eigentlich mit allem, was an, also was einen Zustand, also was 2 Zustände darstellt, also binär, kannst du sozusagen rechnen und auch Dinge zusammenschalten. Ja? Aber heutige, also damit das halt alles sehr effizient ist, heute machen wir das alles irgendwie mit Transistoren. Also Transistoren sind so Schaltkreise aus Halbleitern, aus Silizium meistens. Und ein Halbleiter hat irgendwie die Eigenschaft, dass man, wenn man Spannung drauflegt, dann kann Strom durchfließen. Und wenn man keine Spannung drauf hat, dann fließt kein Strom durch. Dann ist es eben ein Halbleiter, dann geht kein Strom durch. Und jetzt kann man sozusagen Stromkreise zusammenbasteln, wo man eben, wenn man Strom durchschickt, also Spannung anlegt, dann ist es eine 1 oder kein Strom ist eine 0. Und jetzt kann man auch theoretisch rechnen. Das heißt, man kann jetzt diese Schaltungen und diese Gatter und diese Transistoren auch so zusammen, physisch zusammenstellen, also hintereinander schalten, so dass dann Gatteroperationen durchgeführt, also ein Und oder ein Oder. Ja? Das heißt, wenn ich auf der einen Seite Strom reinschicke, dann geht das eine an, das andere aus und dann ist es eine 1. Ja? Wenn ich also, ja, wie gesagt, wenn man das jetzt alles vermilliardenfacht, dann hat man einen heutigen Prozessor. Ja? Also in ganz, ganz kleinen Nanometern. Also wir haben da jetzt Milliarden Prozessoren, also Milliarden Transistoren auf so einem Chip drauf, die schlau miteinander vergattert und geschalten sind oder angelegt sind, so dass wenn man Strom reinschickt, werden halt gewisse Rechenoperationen durchgeführt. Okay, das heißt, wie funktioniert das jetzt bei einem Quantencomputer? Ja, Weil ein Quantencomputer ist ja kein klassischer Computer. Und beim Quantencomputer gibt es auch keine klassischen Bit, sondern es gibt die sogenannten Quantenbits, also Qubits auch genannt. Und Qubits ist quasi die Informationseinheit bei Quantencomputern. Und die hat jetzt die Eigenschaft, dass sie nicht 0 und nicht 1 sein kann, sondern sie kann beides gleichzeitig sein und alles dazwischen. Also 0,3, 0,7, 0,5. Ja. Das heißt, sie kann alle Zustände gleichzeitig haben. Und ein Qubit folgt den Regeln der Quantenmechanik und existiert quasi auch in einem Zustand der Überlagerung. Also Überlagerung heißt so eine Art Superposition auch genannt. Das heißt, in dieser Superposition hat sie alle Zustände 0 und 1 und alles dazwischen. Das heißt, alle Zustände sind in dieser einen Superposition abgebildet. Also um das mal versuchen, wie kann man sich das vorstellen? Also man kann sich das zum Beispiel mit einer Münze vorstellen. Eine Münze hat ja Kopf oder Zahl, also 0 und 1. Ja? Und wenn ich jetzt die Münze in die Luft werfe, dann dreht sie sich. Und in diesem Zustand, wo sie sich dreht, ist sie sozusagen in dieser Superposition. Und da ist sie weder 0 noch 1. Sie ist beides gleichzeitig. Und erst wenn sie runterkommt und ich fange sie auf, dann ist sie 0 oder 1. Und das wäre da in der Quantenphysik wäre das der Zeitpunkt der Messung. Weil in dieser Superposition ist sie, hat sie alle Zustände, aber wenn ich messe, geht quasi das Qubit stirbt und es ist dann eine, es gibt eine eindeutige Lösung. Also ist es 0 oder 1. Ja? Und jetzt das Beispiel mit der Münze ist jetzt bedingt richtig, weil könnte man jetzt sozusagen so eine Münze, also wenn ich jetzt eine Münze werfe und ich würde genau wissen, wie stark ich sie werfe, mit welchem Luftwiderstand und wie sie sich dreht und die Reibung und all Schnickschnack, könnte ich theoretisch errechnen, ob es jetzt Kopf oder Zahl sein wird. Das heißt, es ist kein echter Zufall. Ja? Was aber in der Quantenwelt schon der Fall ist. Also ein Qubit hat echten, puren Zufall. Also es ist nicht berechenbar. Es ist eine einzige Wahrscheinlichkeit. Ja? Und das ist sehr, 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 sehr wichtig zu wissen. Ja? Weil, also man kann jetzt, was man aber tun kann, also du kannst jetzt diese Wahrscheinlichkeiten kannst du jetzt manipulieren. Also du hast zum Beispiel so einen Münzwurf, da wäre 50-50, Kopf oder Zahl. Ja? Und jetzt kannst du das mit Kügelchen bewerfen. Ja? Und dann geht dieses Qubit ein bisschen in die Richtung. Das heißt, es könnte ein Drittel 0 sein und zwei Drittel 1. Ja? Und das heißt, ich kann diese Qubits manipulieren. Das ist quasi wichtig zu verstehen. Weil das werden wir nachher brauchen, wenn wir über die Quantenalgorithmen reden. Das nächste Element, das wirklich wichtig ist für so einen Quantencomputer, ist die sogenannte Verschränkung. Also Quantencomputer haben also Qubits und sie können in diesen Zustand der Überlagerung gehen oder in die Superposition und haben dort alle Zustände gleichzeitig zwischen 1 und 0. Ja? Und das nächste Element, die Verschränkung, bedeutet, du kannst jetzt zwei Qubits nehmen, sie miteinander verschränken und dann sind sie zertrennlich miteinander verknüpft auf eine gewisse Art und Weise. Das heißt, und egal, wo die jetzt sind, das eine Qubit kann jetzt hier sein und das andere kann am Mond sein, wenn ich das eine messe, weiß ich ganz genau, was das andere ist. Das ist diese Verschränkung. Also sie sind wie durch Geisterhand miteinander verbunden. Ja, es ist so, man kennt vielleicht dieses Ding mit der Schrödingers Katze, ja, also das ja, genau. Big Bang Theory gehört hat, wobei das auch ein bisschen irreführend ist, anyway. Aber man muss sich irgendwie vorstellen, vielleicht ist es einfacher so mit Handschuhen, ja. Also wenn du eine Verschränkung hast, du hast zwei Handschuhe, eins packst du in eine Kiste, das andere schickst du nach Australien und sobald du einen Handschuh auspackst und das ist jetzt der linke, dann weißt du, auf dem anderen ist sicher der rechte drin.
Ja? Ja, das ist ein gutes Beispiel.
Und das wäre jetzt eine Verschränkung mit links und rechts. Ja, aber du kannst auch eine Verschränkung machen, wo beide links sind oder beide ein halb. Ja, oder bei eins ein Drittel, das andere zwei Drittel. Ja, also du kannst diese Verschränkungen so gestalten, wie du es möchtest. Also es gibt jegliche Arten von Verschränkungen. Und für jede dieser Verschränkungen gibt es verschiedene Methoden, wie man diese Verschränkung herstellt. Okay.
So du weißt, ich jetzt, verstanden.
Genau, also das heißt, du hast das jetzt miteinander verknüpft. Du weißt jetzt genau, diese zwei Münzen sind quasi verknüpft. Wenn ich hier Kopf habe, habe ich auf der anderen Seite auch Kopf oder habe ich auf der anderen Seite Zahl. Ja? Warum ist das überhaupt brauchbar? Ja? Also wo braucht man sowas überhaupt? Und das braucht man zum Beispiel für Zufallszahlen. Klingt jetzt blöd, aber wir haben in unserer Welt ganz viele Dinge, wo wir Zufallszahlen brauchen, und zwar echte Zufallszahlen. Also zum Beispiel in der Forschung. Also wenn du herausfinden willst, ob eine Entdeckung wirklich eine Entdeckung ist oder ob es nur reiner Zufall war, zum Beispiel bei einer Klimaveränderung. Ne? Also du willst jetzt wissen, haben diese Stürme tatsächlich mit der Klimaveränderung zu tun oder ist das jetzt einfach nur Zufall? Also was machst du dann? Du hast deine Messungen von dem Real-Event und dann simulierst du das Ganze nochmal mit Zufallszahlen und schaust, sind die Zahlen gleich? Wenn das gleiche Zahlen sind, dann ist es wohl eher Zufall. Das heißt, dieses Event hat nichts mit der Klimaveränderung zu tun, sondern ist jetzt einfach reiner Zufall. Ja? Ähnlich, wir brauchen auch noch zum Beispiel Zufallszahlen für das Thema Verschlüsselung. Ja? Also wer schon mal Verschlüsselung gemacht hat, der weiß, Zufallszahlen sind eines der wichtigsten Elemente für Verschlüsselung. Ja? Und das Problem bei klassischen Computern ist, jeder, der mal programmiert hat oder so, der weiß, es gibt in irgendeiner Library das Random, ja, also die eine Zufallszahlberechnung. Ja? Aber das Problem mit diesen Zufallszahlen bei klassischen Computern ist, also klassische Computer folgen halt einem gewissen Algorithmus, der immer gleich ist. Das heißt, es bedeutet implizit, dass es nachvollziehbar ist. Jetzt gibt es natürlich sehr, sehr komplizierte mathematische Verfahren, die du jetzt anwenden kannst, um diese Zufallszahlen trotzdem zu errechnen oder zu bekommen. Aber trotzdem bleiben sie, also werden sie immer noch so, sozusagen Pseudo-Zufallszahlen genannt. Ja? Und beim Quantencomputer ist das ganz anders. Ja? Da nimmst du ein Qubit und der Zufall ist implizit, weil die Quantenmechanik alles purer Zufall ist. Ja? Das heißt, so ein Qubit 50-50 wird immer 50-50 Wahrscheinlichkeit haben, egal was du damit tust. Ja? Und jetzt kannst du hergehen und sagen, du fädelst 8 von diesen Qubits nebeneinander, verschränkst die alle auf 50 und dann hast du 256 Zustände gleichzeitig. Und zwar alle dazwischen, zwischen 0 und 256. Bei einem Byte kannst du nur einen Zustand haben, bei 8 Byte. Ja? Und da hast du jetzt 256 gleichzeitig. Und jetzt wird einem recht schnell klar, wie mächtig das eigentlich ist, weil wenn du jetzt alle Zustände gleichzeitig haben kannst, könntest du theoretisch mit 300 Qubits alle Zustände der Welt, also die Anzahl der aller Atome im gesamten Universum abbilden. Das heißt, wenn du es schaffst, 300 Qubits stabil hinzubekommen, kannst du alles im Universum berechnen. Also so mal einfach nur als Denkanstoß, ja. Aber was wird eigentlich berechnet? Also wie berechnet man das überhaupt? Ne? Also welche Probleme haben wir denn hier? Also ein Beispiel ist zum Beispiel ein theoretisches Beispiel ist das Business Traveler Problem. Das haben wir ja auch schon mal irgendwie in unserem Podcast auch schon angesprochen. Also das Problem des Handelsreisenden. Das heißt, sagen wir, der muss 11 Städte besuchen. Und er muss jetzt den kürzesten Weg suchen, wie er diese 11 Städte miteinander besucht, so dass er am kürzesten braucht. Ja. Und es gibt leider keine Formel auf der Welt, die dir sagt, wie du das rechnest. Das heißt, du musst alle Varianten einfach durchprobieren. Ja. Und das kann recht schnell recht viel werden, weil also wenn du 11 Städte hast, also das würde dann der Formel x minus 1 Fakultät Hälfte. Also x minus 1, also die Stadt, wo du anfängst, ja, also ist x minus 1. Fakultät bedeutet also 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal 7 mal 8 mal 9 mal 10. Ja? Und Hälfte ist, weil du ja einen Weg zurück hast. Ne? Das heißt, bei 11 Städten hast du schon 1,8 Millionen unterschiedliche Varianten, wie du die Route gehen kannst. Bei 12 Städten waren es schon 9, also wären schon 20 Millionen, bei 13 240 Millionen und bei 14 bist du dann schon im Milliardenbereich. Ja? Das heißt, es geht sehr schnell, sehr steil bergauf, also viel schneller als exponentiell. Das ist halt Fakultät. Ja? Und diese Aufgaben werden Optimierungsaufgaben genannt, also solche, das Business Traveler Problem. Ja? Also es gibt verschiedene Optimierungsaufgaben, beispielsweise im Layout von so Computerchips. Ja? Weil wenn du dir jetzt anschaust, okay, da sind jetzt Milliarden Transistoren drauf, ja, wie verbaue ich die Transistoren so, dass ich möglichst viele auf möglichst kleinem Raum zusammenschalten kann, dass sie die bestmögliche Rechenoperation zusammenstellen. Also das geht jetzt drunter und das ist jetzt links und das muss jetzt rechts und das muss so verschaltet werden. Also das ist ein sehr kompliziertes Verfahren, ja, und das wäre eine klassische Optimierungsaufgabe oder in der Materialforschung. Also wie baue ich Materialien oder welche Atome muss ich jetzt miteinander verbinden, dass diese Eigenschaft bei einem Material entsteht, oder in der Klimaforschung ist genauso. Ja. Und früher hat man auch geglaubt, dass diese Proteinfaltung auch nur mit Quantencomputern zu lösen sein wird. DeepMind hat uns eines anderes belehrt. Ja, es gab ja das AlphaFold, die haben das jetzt mit KI gelöst. Aber also das ist jetzt mal so, damit ihr, also damit alle verstehen, okay, für welche Probleme werden denn diese Quantencomputer überhaupt genutzt? Das sind eben diese Optimierungsaufgaben. Ja. Puh, und jetzt, wie kann man jetzt, also wie funktioniert das jetzt eigentlich genau? Ja. Also wie funktioniert so ein Quantencomputer? Also, und da jetzt, wie gesagt, nochmal Erwartungen zurückschrauben, wir werden das sehr, sehr, sehr vereinfacht.
Okay, aber bis hierhin konnte ich dir noch folgen, das ist schon mal gut. Mal gucken, ja, ob das so weitergeht.
Ja, es ist viel komplizierter wie 10 immer. Okay. Aber das sind, also die Basics haben wir schon mal drauf. Ja? Wir haben ja schon gesehen, dass bei den Quantencomputern durch die Qubits und durch die Verschränkung können wir sehr viele Zustände gleichzeitig darstellen. Und das ist natürlich super, weil gerade bei so einem Business Traveler Problem, ja, kannst du einfach die Städte in Qubits umwandeln, ja, und dann hast du, kannst du alle Städte, also alle Varianten hast du dann schon drinnen. Ja, wenn du da jetzt 10 Qubits hast und 10 Städte, dann hast du alle Varianten bereits in diesem Quanten, also Qubit-Register, so nennt man das, also in dieser Berechnung, hast du dann schon drinnen. Aber okay, jetzt hat man das zusammengestellt und dann tue ich das einfach messen und dann kommt purer Zufall raus. Also es ist eigentlich noch nicht die Lösung. Ne? Also einfach nur messen, Qubits zusammenstellen und einfach messen, das bringt nichts. Ne? Du musst jetzt erst dem Quantencomputer beibringen zu rechnen. Also, und das funktioniert ähnlich wie bei klassischen Computern. Also es gibt auch hier diese logischen Schaltungen. Also es gibt ein Und- und Oder-Gatter. Aber bei Quantencomputern heißen die halt ganz anders und machen auch ganz andere Dinge. Ja? Zum Beispiel ein Qubit ist jetzt eine 0 und eine 1. Also es ist jetzt in einem gemessenen Zustand 0 oder 1. Und damit es in diese Überlagerung springt, also in diese Superposition und damit alle Zustände zwischen 0 und 1 kommen kann, wendet man das sogenannte Hadamard-Gatter oder H-Gatter an. Das heißt, das versetzt dieses Qubit in diese Superposition. Das ist quasi, wie wenn man jetzt die Münze wirft. Ja, das ist quasi das Gatter, diese logische Anwendung, die du da tust. Wie das dann genau ausschaut, werde ich euch dann noch später erklären. Also jetzt geht es nur um die Theorie. Ja? Also wie das physikalisch ausschaut, werden wir auch noch kurz durchgehen. Und wenn du jetzt hergehst und so dieses Business Traveler-Problem, du hast 10 Städte und willst jetzt errechnen. Und jetzt kannst du einfach 10 Qubits hernehmen, die alle in Superposition bringen. Und jetzt hast du eigentlich alle Lösungen bereits in diesen 10 Qubits drinnen. Das heißt, du musst jetzt nur noch herausfinden, welche die richtige ist und welche die falschen sind. Und dann kannst du die alle verschränken mit, also verschränken tut man das mit einem C-Node-Gatter, also diese Verschränkungsoperation wird mit einem C-Node-Gatter gemacht, so heißt das, kontrolliertes Nicht-Gatter, ja. Und das schaut jetzt so aus, du hast jetzt, also du hast zwei Eingänge für Qubits und zwei Ausgänge. Und wenn man jetzt da zwei Qubits rein durchschickt, dann kommen die auf der anderen Seite verschränkt raus. Das ist das H-Node-Gatter, ja. Hadamard-Gatter, ja. Und bei der Verschränkung, also bei dem C-Node-Gatter, weißt du jetzt, also automatisch, also wenn du jetzt diese Qubits miteinander verschränkst, und du alle Ergebnisse da drinnen hast und die unzertrennlich miteinander zusammenhängen, kannst du jetzt eines dieser Qubits manipulieren, ja, in eine Richtung. Und das bedeutet, du manipulierst nicht nur das eine, sondern all die anderen, die dahinter auch verschränkt sind. Das heißt, du kannst hier genau definieren, wie die miteinander interagieren sollen. Und dieser Prozess, ja, wie man, also in welcher Reihenfolge man diese Qubits manipuliert, das ist der sogenannte Quantenalgorithmus, ja. Also das heißt, du definierst den Ablauf, wie du sozusagen das Ergebnis definierst du, indem du sagst, ich muss dieses Qubit so drehen und dann das andere ein bisschen so drehen und so drehen. Und wenn ich dann messe, dann rechnet das alles durch und am Schluss kommt nur noch das eine Ergebnis raus. Und dann kommt sozusagen wie aus Geisterhand das richtige Ergebnis raus. Und da denkt man sich dann, okay, wie jetzt genau, ja. Und hier kommt quasi der Dualismus, also der Welle-Teilchen-Dualismus ins Spiel. Das heißt, so ein Quantenteilchen kann sowohl eine Welle sein als auch ein Teilchen. Ja, aber es ist jetzt und das ist eigentlich beides. Ja, also und es ist jetzt eine Wahrscheinlichkeit von Quantenzuständen. Also das kann jetzt quasi ein Teilchen sein oder eine Welle. Und es ist jetzt, wenn wir von einer Welle reden, reden wir nicht von einer Welle wie im Wasser, sondern wir reden von einer Wahrscheinlichkeitswelle. Und obwohl es sich um eine Wahrscheinlichkeitswelle handelt, haben sie dieselben Eigenschaften wie klassische Wellen. Das heißt, eine klassische Welle, wenn jetzt ein Wellental auf ein Wellenhoch kommt, dann löst es sich auf, ja? Das heißt, es ist weg. Und wenn ein Hoch auf ein Hoch kommt, dann türmt es sich auf, dann ist es noch präsenter, ja? Das heißt, genauso verhält es sich auch mit diesen Quantenteilchen zum Zeitpunkt der Messung. Das heißt, du präparierst vorher, manipulierst die ganzen Qubits, dadurch verschränkt, also alles, was verschränkt ist, rechnet sich, geht durch, und in dem Moment, wo du misst, geht diese Welle durch und löst alles auf, was falsch ist, also alles, was sich auflöst in dieser Wahrscheinlichkeitswelle, ist dann null, und das, was übrig bleibt, ist quasi das richtige Ergebnis. Und das ist quasi das ist etwas, was man sich sehr, sehr schwer vorstellen kann, ja, weil du quasi, du definierst eine Lösung für ein Problem, das du nicht kennst, und dann wie aus Geisterhand schaltest du das Licht an und das ist da. Ja? Aber um das irgendwie ein bisschen zu verstehen, gebe ich mal ein Beispiel aus der realen Welt. Ja? Mhm. Beispielsweise, du kannst jetzt sagen, du suchst, bist auf der Suche nach Klamotten für den Frühling. Ja? Und du willst zu einem Event gehen und du weißt nicht, welche Farbkombination da die beste wäre. Und ja, es ist, du willst das perfekte, du willst die perfekte Farbkombination für diese Feier haben. Ja? Jetzt gehst du hin, gehst auf die Straße, holst dir 10 Leute, sagst, Leute, denkt an eine Farbe. Ja? Also du hast jetzt 10 Leute, jeder von denen denkt an eine Farbe. Du hast keine Ahnung, welche Farbe. Und jetzt muss, das ist wie deine 10 Qubits. In diesen 10 Personen sind alle Farben aller Welten gleichzeitig drinnen. Du weißt nicht, welche Farbe da drin ist, aber es sind alle da. Und jeder hat jetzt quasi eine Farbe im Kopf. Und jetzt gehst du hin und manipulierst sozusagen das Ergebnis mit einem Quantenalgorithmus, indem du sagst, jetzt denkst du mal an eure Farbe und wenn ihr denkt, dass die Farbe jetzt ein bisschen düster ist, dann denkt bitte an eine Farbe, die ein bisschen weniger düster ist. Ja? Und jetzt denken alle Leute nach und denken halt jetzt ein bisschen an eine weniger düstere Farbe. Und damit hast du quasi dein erstes Quantengatter angewendet. Ne? Und jetzt sagst du, und denkt an eure Farben und diese Farbe sollte zum Frühling passen. Ja? Und jetzt jetzt denken die Leute, meine Farbe ist jetzt nichts mit Frühling, ändert seine Farbe. Und somit hast du dein zweites Quantengatter angewendet. Und jetzt kannst du so lange quasi deine Anforderungen mit den Farben durchspielen, bis du dann sagst, so, und jetzt sagt's mir eure Farben. Das wäre der Zeitpunkt der Messung. Ja? Und alle sagen, oh, ich habe lila Türkis, ja, der andere hat blau mit leichtem Gelbton. Ja? Und ich sage, cool, an diese Farbe hätte ich nie gedacht. Ja? Und dann hast du quasi dein Ergebnis, du hast nicht gewusst, wie das Ergebnis sein wird, aber du weißt, dass das Ergebnis genau deinen Anforderungen entspricht. Ja? Und genau so funktioniert das auch mit den Quantenalgorithmen und der dem Quantencomputer. Ja? Und natürlich kann es jetzt auch sein, also das ist ja alles Wahrscheinlichkeit und dadurch, dass es Wahrscheinlichkeit ist, kann es auch sein, dass es nicht so hundertprozentig ist. Ja? Das heißt, aber das Problem kannst du lösen, indem du zum Beispiel, weil dadurch, dass diese Berechnungen ja in einem sehr, sehr schnellen Zustand, also sehr schnell gemacht werden, kannst du einfach 5-mal rechnen und wenn 5-mal dasselbe richtig, also dasselbe rauskommt, dann weißt du, es ist richtig. Ja? Und wenn bei 5-mal 3-mal falsch ist und 2-mal dasselbe, dann rechnest du halt nochmal 2-mal und dann weißt du, okay, das ist jetzt die richtige Antwort. Ja. Ja, das ist jetzt so also wie das alles funktioniert. Und jetzt kommen wir noch zu dem Punkt. Jetzt wissen wir, wie das theoretisch läuft. Aber wie? Also wie funktioniert es wirklich? Ja. Was steht da wirklich dahinter? Und da gibt's jetzt noch keine echte Lösung. Also es gibt keine eindeutige Lösung. Es gibt ganz unterschiedliche Verfahren, wie man Quantenteilchen misst oder in diese Zustände versetzt, in die Überlagerung oder in die Verschränkung versetzt. Ein Verfahren, das die meisten Leute wahrscheinlich von diesen Bildern kennen, was so immer ausschaut wie so ein Luster, ja, wie so ein Chromluster oder so ein Kupferluster mit ganz viel und schaut ganz lustig aus. Also das sind diese basieren auf Ionen. Also Ionen sind ja Atome, die elektrisch geladen sind. Also denen fehlt also ein Elektron. Und das hat die Eigenschaft, dadurch, dass sie elektrisch geladen, jetzt kann man mit Magnetfeldern diese ganz gut irgendwie einsperren. Und wenn du jetzt irgendwie ein Vakuum hast, und dann nimmst du da also magnetische Felder, dann sperrst du diese Ionen da ein. Und jetzt kannst du die manipulieren oder halt du kannst jetzt deine Gatter ausführen. Ja, so was wäre zum Beispiel bei einem Ion, was wäre der Zustand 0 und was wäre der Zustand 1? Ja? Bei einem Ion wäre das zum Beispiel die Flugbahn des Elektrons. Also wenn es in einer hohen Flugbahn um den Atomkern ist, dann ist es eine 0 Und wenn es eine niedrige ist, dann ist es eine 1, ja, oder umgekehrt. Und jetzt kannst du, das heißt, du kannst jetzt mal hier definieren, was ist die 0 und was ist die 1. Und wenn du jetzt diese Ionen mit so Magnetfeldern festgeschraubt hast, jetzt kannst du sie mit Laser beschießen, also mit Photonen. Photonen sind ja auch Quantenteilchen. Und dann kannst du damit so ein Hadamard-Gatter auslösen. Also quasi sie in so einen in die Superposition versetzen, indem du sie mit Lasern beschießt. Und dann sind sie in diesem Zustand für eine ganz, ganz, ganz kurze Zeit. Ja, das darf man auch nicht alles vergessen. Und wenn du jetzt diese Ionen verschränken willst, also diese Qubits in Ionenform verschränken willst, dann passiert das über so Vibrationen. Also es gibt so verschiedene Vibrationstechniken und dann kannst du diese Ionen miteinander verschränken. Ja. Einfacher geht's mit Stromkreisen mit Supraleitern. Also das ist das, was IBM und Google zum Beispiel verwendet. Da ist zum Beispiel, fließt der Strom von links nach rechts, ist es 0, und fließt er von rechts nach links, ist es eine 1. Ja. Und wenn er in beide Richtungen fließt, ist es sozusagen die Superposition. Hm. Ja. Und der Vorteil von diesen supraleitenden oder stromkreisbasierten Chips ist halt, dass man die halt wirklich in so Chips bauen kann. Also so wie halt klassische Computerchips. Und da gibt es jetzt auch schon welche. Also IBM hat schon diesen Sycamore-Prozessor gebaut. Das sind jetzt auf 53 Qubits. Und das ist auch schon nicht schlecht. Also wären das 53 stabile Qubits, dann hätten wir da schon also 2 hoch 53 Zustände, die wir da rechnen könnten. Also nicht schlecht, ne? Mhm. Also 9 Billiarden. Also das wäre schon ganz gut. Ja, aber ist leider nicht so, weil diese Qubits halt keine lange Kohärenz haben. Und Kohärenz ist sozusagen der Zustand, wo sie in diesem Quantenzustand sind, wo man diese Quantenoperationen mit ihnen durchführen kann. Ja, also wo man einen Quantenalgorithmus an Qubits ausführen kann. Also solange, also das ist diese stabile Form, wo diese Quantenoperationen durchgeführt werden können. Google hat es geschafft, 2019 mit ihrem Quantencomputer sagen sie die Quantenüberlegenheit, also die, ja, das heißt, Quantenüberlegenheit bedeutet, sie haben mit ihrem Quantencomputer ein Problem gelöst in 200 Sekunden, wo ein klassischer Supercomputer 10.000 Jahre benötigt hätte. Ja? Und das kann man halt rausrechnen, warum es 10.000 Jahre gedauert hat, indem man quasi eben diese Varianten rechnet. Wie viele Varianten gibt es denn? Das heißt, wie viel mal müsste der wie viel müsste der klassische Computer, wie oft müsste der rechnen, damit er das Ergebnis hat? Ja, das hat sich jetzt, ich meine, das Problem, das sie da gelöst haben, ist natürlich nur für den Quantencomputer, nur für diesen Fall maßgeschneidert. Da ging es um Zufallszahlen, ja. Also, wo halt der Quantencomputer am besten ist. Und selbst da hat dann IBM gesagt, 2,5 Tage hätten sie gebraucht, wenn sie den richtigen Algorithmus angesetzt hätten, was immer noch nicht schlecht ist. Also 200 Sekunden versus 2,5 Tage ist jetzt schon nicht ganz so schlecht. Und jetzt, wo stehen wir jetzt? Ja, also was ist eigentlich, was ist jetzt der Status quo? Also wir haben die mathematisch-theoretische Variante haben wir jetzt schon geschafft. Also es gibt schon Quantenalgorithmen. Man kann die auch einfach theoretisch nur rechnen. Also man kann diese Gatter schon so erstellen, als gäbe es die Quantencomputer schon. Also das ist ja nur ein theoretischer Prozess. Und es gibt auch den sogenannten Shor-Algorithmus, wer schon mal davon gehört hat. Das ist quasi, damit könnte man den RSA entschlüsseln. Das ist das, wo alle immer Panik kriegen. Nur wenn es Quantencomputer gibt, ist Bitcoin im Arsch. Ja? Ja. Oder alle Verschlüsselungen weltweit, weil alle basieren auf RSA. Ne? Ja.
Also die Software haben wir sozusagen jetzt schon und die Hardware aber noch nicht, richtig?
Genau. Ja. Es gibt halt noch keinen physischen Quantencomputer, der diesen Algorithmus tatsächlich rechnen könnte, weil wir es nicht schaffen, dass wir erstens einmal genug Qubits aneinander reihen können, die lang genug stabil bleiben und dann auch noch richtig rechnen. Ja. Also, und das ist, da sind wir jetzt gerade. Also wir sind jetzt auch dabei, es gibt jetzt ganz viele unterschiedliche Varianten, wie man Quantencomputer jetzt ja bauen kann, sozusagen. Ja. Also es gibt halt irgendwie auf Photonenbasis, es gibt eben die zwei, die ich schon erzählt habe mit den Ionenfallen und halt auf diesen supraleitenden Qubits. Es gibt auch photonische Qubits, da sind dann so Firmen wie Xanadu und PSI Quantum, Orca. Und photonische Qubits hätten halt den Vorteil, dass sie auf Raumtemperatur funktionieren. Dann gibt es welche, die auf neutralen Atomen laufen. Das wären so Startups wie Pascal. Microsoft hat einen ganz anderen Ansatz, der hat so einen topologischen Qubit. Lange Geschichte, also ein rein theoretischer Ansatz, ja, ist auch noch nicht bewiesen, braucht aber extrem viel Kühlung. Und dann gibt's halt die halt rein die Algorithmen machen, wie D-Wave. Also D-Wave, das haben vielleicht viele schon gehört, das sind eigentlich Spezialisten, die hauptsächlich Quantenberechnungen, also die machen so Optimierungsprobleme, Lösungen, ja. Ja, also also wir sind jetzt quasi in dieser Phase, wo es halt, also Noisy Intermediate Scale Quantum, sagen sie, NISQ Area, ja. Das soll jetzt gehen bis zu 2030, ja. Das heißt, wir haben, also in dieser Noisy Area ist, weil das Problem ist ja, so ein Qubit, muss man sich ja vorstellen, das ist ja super, super anfällig, ja, weil du musst es von allem isolieren, weil jegliche Interaktion mit irgendeinem anderen Element wäre eine Messung und dann ist es futsch, ja, oder jegliche Interaktion mit irgendetwas, ja, und das ist jetzt nicht so leicht, Photonen zu isolieren oder halt einzelne Atome in einem Vakuum, in einer Kammer, so dass nichts da reinkommt, ne? Weil irgendwas kommt immer rein. Und das ist halt genau das Problem. Wir haben jetzt noch nichts erfunden, wie wir das machen können. Unsere derzeitige Lösung zu dem Problem ist, wir bauen so Fehlertoleranzen ein, ne? Das heißt, wir schauen, dass wir viele gegenseitig rechnen können, ja? Und dass es quasi Algorithmen gibt, die Fehler anderwertig auswerten, also wegmachen können. Ja, aber bis das Problem gelöst ist, dass die richtige Hardware da ist, um dieses Problem zu lösen, das wird noch lang dauern. Viele sagen bis 2030. Danach wird es auch noch mal 10 bis 15 Jahre dauern, bis die dann serienreif sind. Ne? Also bis 2045 brauchen wir jetzt eigentlich nicht davon reden, dass das in irgendeiner Art und Weise wirklich relevant sein wird. Es wird jetzt, also warum wir jetzt immer viel davon hören, ist, weil natürlich Quantencomputer genauso wie auch das Ganze, also alle Technologien, die halt so zukunftsweisend sind und so massiv, brauchen halt viel Kapital, weil halt noch keiner herausgefunden hat, welche Methode, welche Physik, welcher Apparat, welche Maschine man bauen muss. Das heißt, du musst jetzt ganz viel experimentieren und es gibt immer wieder neue Sachen, die dann funktionieren. Aber es ist noch nicht klar, wie zum Beispiel beim klassischen Computer, dass das jetzt Silizium-Chips sind. Ja? Also, okay. Und das ist jetzt der Status quo.
Okay. Okay, also ich konnte alles nachvollziehen. Aber es ist so ein bisschen, wie du gesagt hast. Also es ist irgendwie noch so abstrakt trotzdem. Also obwohl ich es mir vorstellen kann, ist es nicht greifbar. Aber es ist zumindest schon mal sehr hilfreich, diese theoretischen Ansätze oder auch mit diesen Beispielen zu verstehen, wie es grundsätzlich funktioniert. Das hat mir jetzt schon super geholfen. Also war super aufbereitet, finde ich. Und bei der Hardware wird es spannend, ne? Also wird es vielleicht auch so einen Systemkampf erstmal geben, wie damals bei den Videorekordern, VHS, Beta, Video 2000. So wird es vielleicht auch bei den Quantencomputern sein. Und eins wird sich dann irgendwie durchsetzen.
Genau, also die meisten glauben ja, dass es eben diese supraleitenden Sachen werden. Und die Hoffnung ist halt, dass man irgendwie ein supraleitendes Element findet, das bei Zimmertemperatur funktioniert. Ja. Also und nicht bei minus 273 Grad. Also das ist so die größte Hoffnung, dass irgendwo durch KI mit Realforschung irgendwie dieser Supraleiter gefunden wird. Und dann könnte man wahrscheinlich auch tatsächlich mit Qubits also ganz anders umgehen. Ja.
Aber wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, also dass man mal irgendwann einen Quantencomputer auf dem Schreibtisch stehen hat, das siehst du jetzt erstmal nicht, ne?
Sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, es gibt auch wenige Optimierungsaufgaben, die man so auf dem Schreibtisch rechnen würde. Ja? Also das sind einfach auch ganz andere. Theoretisch kannst du natürlich mit jedem Quantencomputer auch klassische Berechnungen machen. Aber da ist halt nicht so super. Ja? Es ist halt alles Wahrscheinlichkeit. Ja? Mhm. Bei einem klassischen Computer, da hast du halt, ja, du hast halt klare Regeln und das wird gerechnet und das ist deterministisch. Es ist immer gleich. Ja. Und beim Quantencomputer ist das halt anders. Ja.
Ja. Ja, vielleicht haben wir auch wirklich dann diese hybride Welt. Ja, dass einfach ein Teil der Aufgaben mit klassischen Computern berechnet wird und ein anderer Teil dann eben mit Quantencomputern, die dann irgendwie miteinander vernetzt sind. Hat man ja heute auch schon erste Ansätze dafür.
Genau, also das ist eh auch schon das, was heute auch schon gemacht wird. Ne?
Genau,
also,
genau.
Man lässt einfach die normalen Supercomputer die Sachen rechnen, die mit Supercomputern gut gehen. Und die Sachen, die man halt mit den Quantencomputern rechnen kann, die werden mit Quantencomputern gerechnet.
Ja, sehr spannend. Also ich glaube, das werde ich mir nochmal in Ruhe nochmal anhören. Das nochmal, dass es noch ein bisschen besser, wie soll ich sagen, sich setzen kann. Aber ich glaube, das war jetzt wirklich auch für die Hörerschaft gut nachvollziehbar. Und da bin ich mal auf das Feedback gespannt, was wir bekommen werden. Also was uns die Leute sagen, ja, ob sie es auch verstanden haben. Also lasst uns gerne wissen.
Ja.
Oder wenn ihr Anregungen habt.
Ich bin auch gespannt, ich habe es ja versucht, so sequenziell runter zu erklären, so dass man nachvollziehen kann, was jetzt als nächstes kommt, ja, und welche Fragen einem da im Kopf, weil es genauso ging es mir auch, als ich das versucht habe zu durchsteigen. Ja. Und es gibt, wie gesagt, das ist jetzt eine sehr vereinfachte Form, quasi for Dummies, ja. Ja, wenn man ein bisschen tiefer einsteigt, dann kann man das auch noch ein bisschen besser erklären. Aber ich finde, es gibt halt so Dinge wie eben diese wellenartige Wahrscheinlichkeit, die sich dann gegenseitig auslöschen. Das ist einfach etwas, wo die meisten aussteigen und wo ich selbst auch lang ausgestiegen bin, bis ich jetzt verstanden habe, wie es funktioniert. Aber es ist, es ist jetzt nicht so intuitiv. Ja.
Gut. Aber ich glaube, dass wir jetzt damit dann auch rundes Paket haben. Ein rundes Paket, schönes Bild. Also, dass wir jetzt heute, glaube ich, wieder einiges an Infos rübergebracht haben in dieser Ausgabe. Mhm. Und ich persönlich fand es wieder sehr erhellend. Und umso mehr freue ich mich dann auf das nächste Mal, wenn wir uns wieder treffen in einer Woche. Ja, also vielen Dank, Yusuf, und ich sage auch schon mal Danke an alle, die zugehört haben, und verabschiede mich schon mal und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, vielen Dank, dass ihr, wer es bis hierher geschafft hat und nicht mit dem Kopf auf dem Tisch aufgeschlagen ist oder eingeschlafen ist. Ich freue mich über Feedback. Also falls ihr irgendwas loswerden wollt, ob es euch gefallen hat, nicht gefallen hat, ob ihr noch Fragen habt, wo ihr tiefer einsteigen wollt, schreibt es mich bitte einfach an. Und wir liefern auch gerne noch nach. Danke für eure Zeit. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Woche und bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.